So, dann werden wir uns nun wieder unserem Thema zuwenden. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal begonnen und gesagt, dass es mir am Herzen liegt, oder beziehungsweise, dass mir das Thema der Evangelisation am Herzen liegt. Und zwar, weil dieses Thema dem Herrn Jesus am Herzen liegt. Ich habe das ein bisschen aufgeschlüsselt, damit es hängen bleibt, nur den ein oder anderen Gedanken nochmal anstoßen. Ich hatte unter anderem das neue Gebot unseres Herrn vorgelesen und kann mir jemand sagen, was ich da für eine Besonderheit rausstellen wollte? Also das Gebot der Liebe in Johannes 13. Hat hier irgendjemand aufgepasst letztes Mal? Nein? Spaß. Nein, aber ich lese es nochmal vor. Johannes 13, Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und worauf ich ein bisschen Betonung legen wollte, war, dass hier und an manch anderer Stelle, die ich angeführt habe, deutlich wird, dass irgendwie immer das Endziel dessen, was der Herr uns gebietet, oder mit das Endziel das ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass Menschen Gott erkennen und anfangen, ihn dazu verherrlichen. Und damit wollte ich einfach zeigen, wie wichtig dieses Thema dem Herrn ist, dass die Welt zum Glauben kommt. Aber, ja, und wir sehen, ein sehr großer Teil davon ist, dass wir so leben, wie der Herr will, dass wir das sollten. Aber, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wir müssen das Wort verkündigen. Und auch dazu habe ich was angeführt. Eine Stelle habe ich letztes Mal allerdings nicht angeführt, weil ich mir kurz vor Schluss noch unsicher wurde. Aber diesmal möchte ich sie deshalb noch anführen, nämlich Epheser Kapitel 6. Dort wird uns die sogenannte geistliche Waffenrüstung geschildert, wo Paulus ja seine Waffenrüstung als Illustration verwendet für all das, was dem Gläubigen zur Verfügung steht, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und unter anderem lesen wir dort in Vers 15, und ich lese Vers 14, dass ich nicht mit einem Satz anfange, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Hat jemand eine Elberfelder Übersetzung vor sich? Magst du den Vers nochmal vorlesen? Passt.
Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens.
Findet jemand den Unterschied? Ja, ist vielleicht ein bisschen, mir ist auch, ich habe sehr lange gebraucht, das zu merken. Und deshalb bin ich mir kurz vorher unsicher geworden. In Elberfelder steht, und die meisten Ausleger bevorzugen das, ist nicht die Bereitschaft zum Evangelium, sondern aus dem Evangelium. Deshalb tun das manche anders auslegen, also dass es nicht eine Bereitschaft zum Evangelisieren sei, sondern einfach eine Bereitschaft für, den Versuchungen zu widerstehen und so weiter, die aus dem Evangelium kommt. Unter anderem Martin Lloyd-Jones tut das stark betonen und deshalb bin ich da kurz vorher unschlüssig geworden. Aber mittlerweile bin ich mir überzeugt, zu sagen zu können, auch wenn es so ist, dass es eine Bereitschaft ist, die aus dem Evangelium kommt, aus dieser Botschaft. Ich meine, wozu macht es uns zuallererst bereit, wenn je mehr wir das Evangelium erfassen, diese Botschaft auch weiter zu verkündigen? Und einfach das zu erfassen, sollte uns auch zeigen, Paulus gibt hier uns quasi das Basispaket des Christen für die Nachfolge. Und im Basispaket, in der Grundausrüstung eines Christen, steckt Bereitschaft. Bereitschaft natürlich, in diversen Bereichen zu dienen, aber eben auch besonders zur Verkündigung des Evangeliums. Wer Christ ist und einen dicken Brustpanzer der Gerechtigkeit hat und so weiter, aber barfuß kommt, weil er nicht bereit ist, etwas für den Herrn zu tun und sein Wort zu verkündigen, der ist nicht tauglich für den Dienst. Es gehört genauso, und wir müssen natürlich genauso darum ringen, das hatte ich auch betont, dass es nicht jedem immer so leicht fällt, und darum geht es ja auch, aber diese grundlegende Bereitschaft, dem Herrn zu dienen, auch in der Verkündigung, das sei uns bewusst, gehört zur Grundausrüstung des Christen. Ja, und damit habe ich auch einen weiteren Gedankengang des letzten Males wiederholt. Und dann hatten wir gesagt, ein bisschen überlegt, ja, was hindert uns jetzt eigentlich daran, das zu tun? Was hindert uns daran, das Wort des Herrn zu verkündigen? Und unter anderem haben wir schon auch festgestellt, dass es oftmals oder in der Regel einfach an der Einstellung hapert. Und deshalb haben wir begonnen, in den zweiten Korintherbrief zu blicken, in dem Paulus uns seine Einstellung offenlegt, seine Einstellung zum Dienst, speziell zum Dienst der Verkündigung. Wir haben in Kapitel 2 begonnen. Nochmal zur Wiederholung. Er macht das, um seinen Dienst zu verteidigen. Weil er muss ihn verteidigen vor Leuten, die ein falsches Evangelium predigen. Und deshalb ist er in diesem, ja, dem Christen nicht immer so angenehmen Zustand, dass er für sich selbst Partei ergreifen muss, dass er für seine eigene Gerechtigkeit eintreten muss und zumindest dafür das Recht ist, was er tut. Tut das dann aber hier um des Evangeliums willen, und darin dürfen wir eben in die Gedanken und das Herz des Paulus einblicken, der so ein gewaltiges Werkzeug des Herrn war, und wollen daran sehen, was trieb ihn dazu, was kann uns dazu treiben, wie kommen wir ein Stück näher dahin, dem Herrn zu dienen, wie es Paulus tat. Da wollen wir hoffentlich hin. Und dieses Mal möchte ich das Kapitel 3 vorlesen, und dann werden wir das Stück für Stück durchgehen, den Gedankengang entfalten, nicht auf jede exegetische Kleinigkeit eingehen, weil wir haben ja ein bestimmtes Ziel, womit wir das anschauen. Und speziell dieses Ziel werden wir verfolgen. Okay, aber nun wollte ich das einmal vorlesen.
Das kann ganz kurz.
Ja?
Kannst du Jürgen fragen, ob er das Mikrofon lauter stellen kann?
Er hat's gehört, also er macht's. Oder rede ich zu leise? Nö? Okay. Ist nicht schön eingesteckt. Nee. Muss ich mir in die Richtung reden?
Nee, vielleicht war es zu weit weg oder so.
Okay.
Vielleicht ist es jetzt besser, oder? Sollen wir es probieren?
Simon, ist jetzt besser?
Etwas, aber es ist immer noch nicht so laut, wie es sonst ist.
Moment.
Aber es geht manchmal weiter jetzt.
Gleich. Kommt da nicht noch Schuss? Ein rundes Geräusch. Okay. Okay. Ich werde versuchen, etwas lauter zu reden. Ich lese. Bitte?
Sieht besser schon.
Ah, okay, wunderbar. Dann werde ich einmal jetzt vorlesen, 2. Korinther Kapitel 3. Dort schreibt Paulus: Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte da nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Dieses Kapitel wollen wir nun etwas näher betrachten, nochmal zum Rückblick. Das, was wir aus dem letzten Abschnitt herauskristallisiert haben, ich lese dafür nur den Ende des letzten Verses von Kapitel 2, den letzten Vers. Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Und auf den Punkt gebracht, bringt Paulus zum Ausdruck, dass er sich im Dienst des Herrn weiß, dass er weiß, dass er seinen Sieg verkündigt und dass egal wie seine Verkündigung ankommt, wo sie stattfindet, wo er hinkommt, solange er den Sieg des Herrn bekannt macht, ist es ein Wohlgeruch für Gott und er verkündigt vor Gott, vor dem Angesicht Gottes alle Zeit und weiß sich eben vor ihm und hat deshalb alle Zeit die Freude und den Drang, sein Wort auch bekannt zu machen. In Kapitel 3 fährt er nun fort und wie gesagt, wir müssen eben diesen Gedankenstrang sehen, weil er ja währenddessen immer sich selbst verteidigt. Und damit geht es nun weiter, er sagt, fangen wir nun an, uns selbst zu empfehlen. Also geht es auch darauf ein, als ob ihm jetzt die Frage gestellt werden könnte, ja was soll das jetzt, warum willst du jetzt hier dich selber so rechtfertigen? Und er sagt, nö. Oder beziehungsweise vergleicht es mit diesen Empfehlungsbriefen und sagt, brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe? Also brauchen wir das überhaupt, dass irgendjemand uns empfiehlt, für uns eintritt? Und er sagt, nein, ihr seid quasi unsere Beglaubigung, unsere Bestätigung. Und zwar nicht dadurch, was sie sagen, sondern einfach dadurch, was sie sind. Denn diese Gemeinde in Korinth ist durch den Dienst von Paulus entstanden. Und das drückt er aus mit den Worten, dass sie ein Brief des Christus sind, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Also die Tatsache, dass durch ihren Dienst in Korinth offensichtlich der Geist Gottes gewirkt hat, sagt er, ist die Bestätigung, dass sie auch wahrhafte Diener des Herrn sind. Aber hier wollen wir auch schon mal gleich zu unserem Thema nochmal stehen bleiben und darüber nachdenken, was er hier sagt. Denn das Thema des Geistes wird sich durch dieses, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, das kommt jetzt öfter vor, mit dem Geist, zieht sich durch. Denn was er hier letztlich sagt ist, ihr Dienst geschieht dadurch, dass der Heilige Geist wirkt. Was sie tun, ist nicht Menschenwerk, sondern der Geist Gottes wirkt. Ich lese noch ein, zwei Verse weiter. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also er betont nun das Wirken des Geistes in seinem Dienst. Und er nimmt das ja zur Beglaubigung seines Dienstes, aber denken wir es um, schauen wir darauf mit den Augen eben von unserem Thema, machen wir uns bewusst, wenn wir im Dienst des Herrn stehen, und dafür tritt er hier ein, der Dienst des Geistes, im Dienst des neuen Bundes, dann wirkt darin der Geist. Wenn wir das tun, wenn wir das Evangelium verkündigen, und was für Schlussfolgerung? Nun, die erste, die Paulus hier zieht, ist, deshalb darf er auch nicht stolz drauf sein. Ja, er sagt, wir haben nichts zu rühmen, denn Gott ist es ja, der wirkt. Ja, das ist das Erste. Aber denken wir weiter, wenn wir uns bewusst machen, es ist Gott, der wirkt, wenn wir treu sind und sein Evangelium verkünden und in diesem Dienst stehen. Wenn es Gott ist, der wirkt, dann heißt es auch, Gott muss wirken. Es muss von Gott kommen. Und daraus fließen genauso wie die Punkte, dass wenn wir wissen, dass der Geist wirkt, dann können wir auch vertrauen und die Hoffnung haben, dass wirklich etwas passiert, wenn wir das tun. Denn das ist ja wiederum vielleicht oft eine Entmutigung, dass wir dastehen und denken, ich stehe hier jetzt als kleines Männchen vielleicht in meiner Arbeitsabteilung, Schulklasse oder Familie und denke, wenn ich jetzt diese verrückten Worte sage, die keiner von denen jemals gehört hat oder glauben will, dann wird nichts passieren, außer dass ich jetzt verspottet werde. Und deshalb möchte ich nichts sagen, deshalb möchte ich stille sein. Aber nein, es ist der Dienst des Geistes. Wenn dieser Dienst in Treue getan wird, dann ist es Gott, der wirkt. Und dann kann man hinterher, wie hier auch, sehen, es ist Gott, der hier gearbeitet hat. Und darauf hoffen wir. Nicht, dass wir das jetzt eben gut genug machen, sondern wirklich, ich sage jetzt hier diese Worte und das wirkt vielleicht wie die größte Torheit, aber meine Hoffnung im Herzen ist nicht, dass ich jetzt die Leute überzeuge, sondern einfach, ich sage das jetzt und dann warte ich, ob Gott etwas tut. Denn das sagt Paulus, das ist bei ihm passiert. Auch er war nicht einfach nur so, dass er das Evangelium einfach besser darstellen konnte, sondern er war sich bewusst, er macht einfach überall und da, wo Gott will, da wird sein Geist wirken und dann entstehen Gemeinden. Und man sieht hinterher, ein Werk des Geistes ist hier geschehen. Und so wie es in Korinth geschehen ist, so ist es an allen Orten geschehen, wo Gemeinden entstanden sind. Und so geschieht es bis heute. An jedem Ort, wo Menschen zum rettenden Glauben kommen, ist es letztlich Gott, der wirkt. Und wenn es unser Ziel ist, dafür zu arbeiten, dann soll uns das auch eine Ermutigung sein. Wir sagen nur was, um dann zu betrachten, wie Gott durch seinen Geist wirkt an Herzen. Und das sieht man ja auch in den meisten Bekehrungsgeschichten. Die meisten sind doch so verwunderlich, dass man sich denkt, oder viele, ich hätte nie gedacht, dass diese Person jetzt zum Glauben kommt. Oder die Person hätte es vielleicht nie von selber erwartet. Nein, weil es letztlich das Werk des Geistes ist. Also hören wir auf, uns zu entmutigen, indem wir eben auf unsere begrenzten Möglichkeiten sehen oder auf beschränkte Erwartungen. Denn es ist der Gottesgeist, der letztlich die Menschen zur Umkehr bringt. Das als ersten Punkt aus diesem Gedankengang hier. Ich hoffe, er war verständlich. Aber nun fährt er fort. Und bedenken wir, er kämpfte gerade auch gegen Irrlehrer. Das müssen wir jetzt wissen, um das hier aufzudröseln. Und diese Irrlehrer waren wohl solche, die, wie eigentlich in den meisten Briefen damals, einfach solche waren, die sich nicht mit dem einfachen Evangelium zufrieden gegeben hatten, sondern eben auch diesen ganzen Ritualismus, diesen vielen Riten des Judentums angehangen sind, in einer gesetzlichen Grundhaltung und die Gemeinden dazu bringen bzw. verführen wollten, dieses einfache Evangelium des reinen Glaubens zurückzuweisen und eben es zu vermischen mit Gesetzeswerken des Judentums. Und im Galaterbrief wird ja die äußerste Auswirkung davon beschrieben, wo wirklich eine Werksgerechtigkeit daraus wird. Ich vertraue nicht mehr auf allein das, was Jesus getan hat, sondern er sagt ihnen, sie sind aus der Gnade gefallen. Und das heißt, das Evangelium wurde dadurch wirklich zunichte gemacht und das ist darum eine schlimme Sache, die da geschieht. Und dagegen geht er nun vor, indem er nun einen Vergleich macht, denn sie sind ja begeistert von diesen Elementen des Alten Testaments, all diesen schönen, sichtbaren Dingen, dem schönen Tempel, dieser Priesterschaft, all den Riten und so weiter. Ja, das ist ja das, was oft anziehen ist, das Sichtbare, das ist auch das, was Leute an der katholischen Kirche oft noch anziehen finden. Diese schön geistlich wirkenden Kirchen, die so eine geistliche Stimmung erzeugen und so weiter. Genau dagegen redet er nun, wenn er ab Vers 7 weiterspricht. Er vergleicht nun also den alten Bund mit dem neuen Bund und nennt dabei, ja, vergibt unterschiedliche Begriffe, aber hier in Vers 6 nennt er den alten Bund, also spricht er vom Buchstaben und vom neuen vom Geist. Und das ist der erste Unterschied. Der alte Bund war einfach nur, Gott hat den Menschen gesagt, was sie tun sollen. Buchstabe. Ja. Wie hier auf dem Zettel, nur damals auf Steintafeln. Das sollt ihr tun. Das war alles, was quasi dieser Bund konnte. Und er sagt nicht umsonst, dass auch das eine Herrlichkeit hatte. Denn es war ja eine Offenbarung Gottes an den Menschen. Und er erinnert hier ja an die Offenbarung Gottes an Moses. Und erinnert daran, dass sogar als Mose vor Gott kam und das empfangen hat, sein Angesicht geleuchtet hat von dieser Herrlichkeit. Und das soll diese sichtbare Herrlichkeit eben illustrieren. Und er sagt, ja, auch das hatte eine Herrlichkeit, weil es einfach die Offenbarung Gottes zu den Menschen war. Aber er sagt, das, was wir heute haben, ist eigentlich noch viel herrlicher. Denn warum? Das Alte, was hat das gebracht? Das hat den Tod gebracht, sagt er hier. Denn es hat uns nur gesagt, was wir tun sollen. Wir haben es nicht getan und wir werden dadurch verurteilt. Das Gesetz eben. Also das ist, was Mose tat. Er ist vielleicht wiedergekommen mit einem leuchtenden Gesicht und hat den Leuten etwas von Gott verkündigt, aber für sie hat das nur Verdammnis bedeutet. Wenn du aber heute zu deinem, ja, deinen Geschwistern oder deinen Kollegen gehst und ihnen diese einfachen Worte sagst, auch von Gott, Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich gab, damit oder für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Diese einfache Botschaft des Evangeliums, Jesus ist für deine Sünden gestorben, dann gibst du ihm damit die Möglichkeit zu ewigem Leben, mit diesem einfachen Satz. Und jetzt denk mal, wenn Gott auch das durch ein Licht ausdrücken würde, wie er es damals bei Mose gemacht hätte, dann müssten unsere Gesichter in diesem Moment eigentlich scheinen wie die größte Flutlichtanlage. Diese Person wird damit in diesem Moment, und das ist, was er hier versucht, ein bisschen deutlich zu machen an diesem Vergleich. Ihm wird das größte Geheimnis Gottes und der Menschheitsgeschichte erhöht durch diese kleinen Worte von dir. Dieser Person wird das größte Geschenk angeboten, was es geben würde. Die größte Rettung für sein größtes Problem. Du machst damit vielleicht diesen Tag zum wichtigsten im Leben dieser Person durch diese Worte. Durch diese kurzen Worte, durch diesen einfachen Dienst. Und Gott gibt nicht diese äußerliche Beglaubigung dazu durch ein scheinendes Gesicht. Ich weiß nicht, ob es euch das auch schon mal ging, aber manchmal würde man sich das ja wünschen, dass Gott einem das irgendwie geben würde. Das würde das Ganze viel einfacher machen. Wenn ich mit strahlenden Augen daherkommen würde, dann würde das gleich viel beeindruckender sein und die Leute würden bestimmt alle... Nein. Wir sollen das verkündigen und Gott will dieses Licht direkt ins Herz senden. Bei denen, wo es nicht tut, das sind dann die, die dann ganz komisch und abweisend reagieren. Aber um die geht es uns ja auch nicht. Sondern da, wo Gott dann durch seinen Geist wirken will. Und das ist das, was er hier in diesen kurzen Versen zum Ausdruck bringt. Das eine, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, es war Offenbarung Gottes, Gott kommt zu den Menschen, es hatte Herrlichkeit, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnte, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte da nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Also, und hier bringt er noch einen Punkt damit rein, nämlich die Vergänglichkeit des Damaligen. Er sagt, dieses Leuchten im Angesicht Moses war vergänglich und so war auch die Herrlichkeit des Alten Testaments, die sie ja so toll finden, letztlich vergänglich. Zu ihrem Zeitpunkt ist diese Herrlichkeit eigentlich schon vergangen. Allein schon dadurch, dass es nicht mehr der Weg ist, durch den Gott den Kontakt zu den Menschen sucht. Also Das war ja wirklich von ihm gegeben mit dem Tempel und den Priestern und so weiter. Aber mit dem Tod Jesu und der Gründung der Gemeinde war das ausrangiert für die Gemeindezeit. Es war vergänglich und so war es auch für den Einzelnen vergänglich, herrlich. Ich meine, es war vielleicht schön, das zu sehen, aber letztlich hat es ihn durch die eigene Sünde ihn zum ewigen Tod geführt. Wieder zu dir, wenn du diese Herrlichkeit Gottes, des neuen Bundes, des Evangeliums den Menschen bringst, dann ist das eine ewige Herrlichkeit, wenn es angenommen wird. Ein ewiges Versprechen. Ewige Errettung. Das ist das, und er bringt es nur mit diesen, er weiß, er schreibt ein Gläubiger, er bringt es mit kurzen Worten zum Ausdruck. Er sagt, es macht lebendig, und in Vers 9, denn wenn der Dienst der Verdammnis, das Gesetz führte zur Verdammnis, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Also das andere ist Gerechtigkeit. Wir wissen, letztlich fließt das alles in eins. Gott gab das Gesetz, das auch schon in die Herzen gelegt war, also in dem Sinn, dass jeder irgendwo weiß, was richtig und was falsch ist, aber er gab es nochmal speziell an Israel. Und letztlich sollte das Gesetz jeden Menschen schuldig sprechen, und das hat es auch, weil jeder von uns Sünder ist, und durch das Gesetz sollte jeder von uns erkennen, dass er Sünder ist. Und das ist eine gewisse Herrlichkeit, weil es auch etwas bringt, aber es bringt nur etwas, wenn es dann zur Gnade Gottes führt. Das andere, das ist das, was wir verkündigen dürfen. Wir müssen auch verkündigen, Mensch, du bist verloren in deinen Sünden, wenn du versuchst, vor Gott gerecht sein zu wollen. Aber dann dürfen wir das sagen. Aber Gott will dir Gerechtigkeit schenken, dich gerecht machen, denn er hat seinen Sohn an deiner Stelle geopfert. Und wenn du daran glaubst, rechnet er dir diese Gerechtigkeit an. Und du hast Frieden mit Gott. Jetzt hast du Krieg mit Gott. Aber ich biete dir jetzt gerade an, scheinendes Angesicht, Frieden mit Gott zu haben. Viel herrlicher als das Alte. Ich lese nur kurz weiter. Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, was eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen. Also, dass diese Herrlichkeit auch bleibend ist. Und an diesem Punkt könnte man sich auch fragen, wenn man das so liest, was heißt eigentlich herrlich? Das ist vielleicht so ein geistliches Wort, dass man oftmals gar nichts damit anfangen kann. Hat jemand eine Idee? Was könnte man statt herrlich sagen? Nö? Ja?
Vollkommen?
Okay. Steht auf jeden Fall in Verbindung. Wenn man bei Word besonders, wie? Abgesondert? Mhm. Wenn man bei Word Rechtsklick macht auf das Wort herrlich und dann auf den Thesaurus geht, dann kommen da Worte wie anmutig, entzückend oder faszinierend. Ich würde nicht sagen, dass es das wirklich in irgendeiner Form fassen kann. Was mir noch gekommen ist, um das ein wenig greifbar zu machen, ist der Begriff bewundernswert. Vor allem in diesem Zusammenhang. Das Evangelium ist bewundernswert. Staunen, es ist es wert, dass du hier sitzt und wenn das am Sonntag gepredigt wird, dass du staunst und nicht nur auf die Uhr schaust, wann es denn vorbei ist. Es ist bewundernswert und auch erstrebenswert. Das verkündigen wir. Wir verkündigen den Leuten etwas, was sich lohnt zu haben, was erstrebenswert ist. Es ist herrlich. Es ist das ewige Leben. Und deshalb sagt Paulus nicht umsonst in Vers 12 dann, und da sind wir wieder bei unserem Thema, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. In der Verkündigung. Weil das so herrlich ist, tritt Paulus mit großer Freimütigkeit auf. Das ist der Grund. Man könnte das jetzt aber auch so ausdrücken, die Freimütigkeit, mit der wir auftreten, hängt ab von der Größe und vor allem, vielleicht auch besser gesagt, der Klarheit, der Hoffnung, die wir haben. Wie groß und ergreifend ist die Hoffnung in dir? Also ich habe das jetzt ein bisschen versucht mit kläglichen Worten zum Ausdruck zu bringen, ja, dass es etwas sehr Herrliches ist, dass der Sohn Gottes für unsere Sünden gestorben ist und wir dadurch ewiges Leben haben können. Und da ihr genauso Menschen seid wie ich, wisst ihr wahrscheinlich, dass es oftmals eine sehr klägliche Tatsache ist, dass wir diese Sache oft sehr wenig herrlich finden. Und diese Hoffnung oftmals leider sehr wenig Raum einnimmt. Aber daher kommt auch die geringe Freimütigkeit, die nachher in der Verkündigung kommt. Ist das wirklich in meinem Herzen? Einerseits diese unendliche Hoffnung, ich werde einmal im ewigen Leben sein. In ewiger Herrlichkeit. Und ich kann dir das anbieten. Und dann sage ich das natürlich mit großer Freimütigkeit. Wenn das aber nicht in meinem Herzen ist, sondern wenn ich mir nur, wenn, ja, viele andere weltliche Dinge einfach diese Gedanken überlagern und die Hoffnung gar nicht so groß ist, sondern ich einfach so gefangen bin von weltlichen Gedanken, dann schrumpft auch die Freimut. Je weniger Hoffnung, je weniger klare Hoffnung, desto weniger Freimut. Das ist der Punkt, an den ich hin will. Ich hoffe, das ist klar geworden. Aber wir finden hier sogar etwas, was heraushilft. Wir haben jetzt ein paar etwas schwierigere Verse, die ich jetzt nicht bis ins letzte Detail aufschlüsseln will und doch ein wenig den Gedankengang erläutern will. Also, sie treten mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose. Warum? Was hat der gemacht? Der eine Decke auf sein Angesicht legte. Das ist jetzt wiederum diese Geschichte aus dem Alten Testament. Mose hatte, nachdem er mit Gott geredet hatte, ein leuchtendes Angesicht, also wirklich leuchtend, nicht nur metaphorisch. Und weil das den Menschen ja zu grell war, hat er eine Decke auf sein Angesicht gelegt. Und er fasst das jetzt schon bildlich auf. Allerdings, die Worte sind jetzt etwas veranlassen zu unterschiedlichen Auslegungen, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Und das ist das etwas, ja, da scheiden sich danach die Auslegungen. Die eine wäre jetzt zum Beispiel, dass Moses Angesicht, nachdem er zu Gott kam, dass das Leuchten langsam verblasste. Das steht allerdings nicht im Alten Testament. Das würde man dann auch nur aus diesem Kapitel schließen. Und dass er es verdeckte, um nicht, dass sie nicht sehen, dass es aufhört zu leuchten. Manche fassen aber auch das Wort Ende nicht also im Sinn von, dass es zu Ende geht auf, sondern das Endergebnis. Viele deuten es, oder beziehungsweise bevor wir da jetzt aber uns, das wollte ich ja gerade nicht machen, mich in diese Diskussion begeben. Letztlich, was aber ganz klar ist, er nimmt diese Metapher wieder auf. Mose strahlte diese Herrlichkeit Gottes aus, verdeckte sie aber vor den Menschen. Und wir sollen das nicht tun. Das sollen sie scheinen lassen. Und damit sind wir dann wieder bei der Freimut. Nun tauchen wir aber wieder in das Thema mit dem Alten Testament ein, wenn er sagt, aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt. Wir merken, Paulus spielt hier mal wieder mit Metaphern. Gerade noch lag die Decke auf dem Angesicht Moses und nun liegt die Decke auf dem Alten Testament. Das ist so wie, und letztlich, deshalb müssen wir das metaphorisch auffassen, er verdeckte die Herrlichkeit und so bleibt auch den Juden, die Christus nicht anerkennen, die Herrlichkeit Gottes auch im Alten Testament verborgen. Sie erkennen ihn nicht und darum erkennen sie auch die Herrlichkeit Gottes nicht, wie sie doch zur ewigen Rettung führen würde. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen. Jetzt liegt sie nochmal woanders. Aber es bedeutet natürlich das Gleiche. So oft Mose gelesen wird, sobald es sich aber zum Herrn, also das Herz sich zum Herrn bekehrt, wird die Decke vom Herzen weggenommen. Also, nur um das in kurze verständliche Worte zu fassen, für diese Juden, die damals umhergezogen sind und ein falsches Evangelium verkündigten, war es, als wäre eine Decke über der Herrlichkeit in ihrem Herzen oder auf der Bibel ausgebreitet, dass sie nicht die wirkliche Herrlichkeit des Evangeliums, der Gnade Gottes erkennen konnten. Wer aber Christus erkennt, Für den wird die weggenommen und ihm werden die Augen geöffnet und er sieht auf einmal die ganze Herrlichkeit der Gnade Gottes, indem er einerseits die Abgründe der Sünde erkennt, aber auch gleichzeitig der Gnade und mehr darin zunimmt, einfach zu erkennen, was dort letztlich auf Golgatha geschehen ist. Ja, dass der Größte gering wurde, der Ewige sterben musste, der uns das Leben gab, für uns sein Leben hingab und all diese Herrlichkeiten, die speziell sich dort kondensieren, all das wird erst sichtbar, wenn wir Christus erkennen. Und eigentlich wird uns hier damit auch gesagt, am Rande, dass Christus der Schlüssel auch ist, um die gesamte Bibel, speziell auch das Alte Testament, zu verstehen. Also hier wird uns wirklich gesagt, wir müssen es mit den Gedanken an Jesus lesen. Wie das dann aber geschieht, das ist dann natürlich sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich möchte nur einen Rat geben, wie man das tun kann, indem man zwei Fragen an den Text stellt, den man gerade liest, speziell im Alten Testament, aber genauso auch im Neuen. Was sagt mir dieser Text über die erlösungsbedürftige Menschheit? Und was sagt er mir über den erlösenden Gott? Das ist ein ganz einfacher Schlüssel, um die Herrlichkeit, die darin über Gott geoffenbart wird, zu entschlüsseln. Denn es geht nun weiter, Verse 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Hier wird also, auch interessant, der Heilige Geist Herr genannt. Also erst heißt es, der Herr ist der Geist, und dann wird er aber der Geist des Herrn genannt. Also es ist klar, es ist der Heilige Geist gemeint. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit, und letztlich ist damit gemeint von dieser Verblendung und all dem Zwang, der mit dem Gesetz verbunden ist, Freiheit von Todesfurcht oder von sonstiger Furcht und freier Zugang zu Gott. Und dann Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, waren verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und hier wird nun wieder dieses Bild aufgegriffen. Mose durfte in die Gegenwart Gottes gehen. Und das hat dort hat er Gott so erkennen gelernt, dass das ihn verändert hat, so weit, dass er sogar geleuchtet hat. Aber Paulus sagt nun in Bezug auf das zu uns, wir alle aber, die wir Christus erkannt haben und durch Christus Zugang zu Gott haben, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, weil wir keine Erkenntnisverhüllung mehr haben, sondern wir dürfen das alles nun wissen aus dem Neuen Testament, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild. Und das ist jetzt auch der Schlüssel zu dem vorherigen. Er sagt also quasi, wir haben die gleiche Möglichkeit wie Mose. Wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, so wie es er getan hat, dann wird es uns verändern, wie es Mose verändert hat. Versteht ihr, was ich meine? Bei Mose war es natürlich, dass er direkt etwas gesehen hat, aber letztlich kam es auch durch das Wort, das er dann von dem Herrn gelehrt bekommen hat. Und die Herrlichkeit des Herrn anschauen wird hier ganz klar beschrieben als die Bibel lesen, die Bibel verstehen, die Offenbarung Gottes in dies schauen und dadurch den Herrn anschauen, näher erkennen. Und das ist die Verheißung hier. Wenn wir das treu tun und darin die Herrlichkeit des Herrn suchen und mehr erkennen, dann wird uns, dann wird mich, dann wird dich das genauso verändern, wie es Mose verändert hat. Und zwar gewirkt durch den Geist des Herrn. Wir werden in dasselbe Bild verändert. Je mehr wir den Herrn Jesus Christus darin erkennen, werden wir ihm ähnlich in all unseren Charaktereigenschaften. Und eine seiner Eigenschaften ist garantiert Freimut. Wiederum. Ich sage nicht, dass er jetzt speziell diesen Zusammenhang herstellt, aber ich stelle ihn jetzt her. Er spricht von der verändernden Kraft des Wortes. Also zuerst in den Versen vorher, 7 bis 11, wie herrlich eigentlich das ist, was wir erkennen dürfen in Jesus, im Evangelium. Und dann folgend, dass diese Herrlichkeit den anderen verborgen ist, aber dass sie auf uns verändernde Kraftwirkung hat. verändernde Kraft. Ich weiß nicht mehr, wann ich angefangen habe, aber ich mache noch ein bisschen weiter. In Kapitel 4. Oder? Jürgen? Geht schon noch, oder? Okay. Aber um das nochmal zusammenzufassen, was habe ich bisher gesagt auf unser Thema hin? Evangeliumsverkündung geschieht durch den Geist. Gott wirkt, wenn wir das tun. Es passiert etwas. Evangeliumsverkündigung ist herrlich, es passiert Wundervolles. Menschen werden von der ewigen Verdammnis zum ewigen Heil gerettet. Wir sollten uns mehr vorstellen, dass wir unseren Dienst von dem Tag aus betrachten, wenn das ewige Gericht stattfinden wird. Dann werden wir ganz anders darüber denken, über die einzelnen Gelegenheiten, die wir ergriffen haben oder nicht. Und Evangeliumsverkündigung wächst mit der Begeisterung am Evangelium. Mit der Hoffnung, wie er es in Vers 12 ausgedrückt hat. Je größer die Hoffnung, desto größer die Freimütigkeit. Und ich lese jetzt nochmal Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also er fährt fort mit seinem Gedankengang. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Also, weil wir so einen Dienst haben, dass wir von Gott aufgetragen bekommen haben, das zu verkündigen, was den Menschen Leben bringt, was Gott letztlich bewirkt, darum, und das nennt er hier Barmherzigkeit, dass ihnen damit Barmherzigkeit widerfahren ist, dass uns damit Barmherzigkeit widerfahren ist, erst dass wir das bekommen haben und dass wir das dann nun verkündigen dürfen, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Darum werden wir nicht mutlos in der Verkündigung, in unserem Dienst. Darum machen wir weiter. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir abgelehnt werden oder bei ihm, wenn wir geschlagen, vertrieben, verfolgt, gesteinigt werden. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil das immer noch eine Barmherzigkeit ist, dass wir diesen Dienst empfangen haben. Weil das trotzdem unendlich Großes ist. Sondern, also wir lassen uns nicht entmutigen, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes. Also das wäre jetzt quasi die Versuchung. Also irgendwie zu versuchen, das Ganze jetzt so zu verkaufen, dass man nicht unbedingt immer geschlagen und gefangen und gesteinigt wird. Nein, das machen wir nicht. Weil das die Botschaft zerstört, die eigentlich letztlich dieses herrliche Ergebnis bringt. Sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Also die Wahrheit machen wir offenbar und nichts als die Wahrheit, wie auch immer sie ankommt. Und damit empfehlen sie sich jedem menschlichen Gewissen, und das jetzt natürlich auch wieder in Bezug auf das, dass er sich hier verteidigt. Er verkauft nicht sich, sondern er verkauft das Evangelium, sonst nichts, und empfiehlt sich nur damit als Verkündiger den Menschen, immer im Bewusstsein vor dem Angesicht Gottes zu stehen. Und dann noch eine wichtige Wahrheit, zu der ich auch noch kommen wollte. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und das ist jetzt einfach in Bezug auf das nochmal wichtig. Ich habe versucht, daran zu erinnern, das Evangelium ist eine herrliche Botschaft. Warum ist das für uns oft nicht herrlich? Weil die Menschen es nicht herrlich finden, denen wir es erzählen. Würden die Menschen alle auch so reagieren? Das ist ja ganz toll. Super, danke. Dann wäre das relativ einfach, das mit Freimut jetzt zu verbreiten. Aber Paulus ist bewusst, dass das nicht passiert. Weil die Menschen nicht, auch bei ihm nicht so reagiert haben. Und er sagt deshalb, wenn das aber den Menschen verhüllt ist, wenn die das nicht verstehen, dann ist es bei denen verhüllt, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Gottes nicht aufleuchtet. Wir verkündigen Herrliches. Und dass die Menschen das nicht kapieren, liegt nicht daran, dass die Botschaft doch nicht so herrlich ist, wie wir das meinen, sondern dass sie verblendet sind. Dass sie die Herrlichkeit nicht erkennen. Aber, und daran erinnert er nun in Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also er spricht nun nicht mehr von den Menschen, sondern von sich, denn er ist sich bewusst, er hätte das selber auch nicht verstanden, nicht akzeptiert, nicht erkannt, beziehungsweise hat er ja nicht, ja, das wissen wir. Er hat es erst frontal abgelehnt und verfolgt sogar. Ihm ist bewusst, Gott musste das in ihm bewirken, dass er diese Herrlichkeit erkennen konnte. Und so ist er sich auch bewusst, so muss er es auch in meinem Gegenüber tun. Und die Sprache, die er hier verwendet, ist auch nochmal interessant und gibt tiefen Einblick. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen. Und worauf er hier anspielt, ist die Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und er sagt, genauso wie es dafür die Schöpfermacht Gottes gebraucht hat, so braucht es genauso die Schöpferkraft Gottes, das in einem Herzen Licht aufleuchtet. Dass ein Mensch das Evangelium und seine Herrlichkeit erkennt, braucht es genauso ein nicht geringeres schöpferisches Eingreifen Gottes als bei der Schöpfung der Welt. Und hier speziell des Lichtes. Und das sind die Dinge, die hier in diesen Versen eben schlussendlich verwoben sind. Also ich hoffe, dass am Ende, nach all meinen vielleicht manchmal wirren Worten, zwei Dinge hängen bleiben. Das Evangelium ist herrlich und wir müssen uns das bewusst machen, damit wir begeistert davon werden, um es zu verkündigen. Die Hoffnung muss so groß werden, dass sie dich und mich dazu treibt, das zu verkündigen. Und das geschieht, indem wir uns damit beschäftigen, indem wir, ja, im Wort, ja, sie im Wort uns anschauen und darüber nachdenken. Ich bereue gerade ein bestimmtes Zitat von John Owen nicht haben zu können, weil ich das Buch ausgeliehen habe, wo er eben, habe so oft gelesen, dass ich es sinnesweise wiedergeben kann, wenn er dort schreibt, dass viele Christen sich zwar dazu bekennen, die Herrlichkeit, sich auf nichts mehr zu freuen, als die Herrlichkeit Gottes in der Ewigkeit einmal zu sehen. Also viele Christen bekennen, dass sie sich unendlich darauf freuen, in Gottes Herrlichkeit zu sein. Hier auf Erden verschwenden sie aber kaum Zeit damit, über diese Herrlichkeit nachzudenken. Ja, was für eine, ja, mir kommt das Wort nicht, aber was für ein Widerspruch. Und ich weiß, er schreibt dann noch, was ist das für ein Glaube, was für ein Christentum. Das ist etwas angriffslustig. Ja, wir müssen darüber nachdenken, in diese Herrlichkeit schauen, wie es Mose getan hat, damit auch unsere Ausstrahlung wird wie ein Leuchten, wie mit Freimütigkeit dieses Wort verkünden. Gleichzeitig uns aber bewusst machen, es wird, solange Gott nicht schöpferisch eingreift, nicht den Widerhall haben, ja, den es eigentlich verdient hätte. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott eingreift. Gott hat damals Gemeinden gegründet und so tut er es auch heute noch. Wir verkündigen es, schauen, was passiert. Wenn Gott wirkt, freuen wir uns. Wenn nicht, haben wir ihn dennoch verherrlicht und beten weiter, dass er es doch tun wird. Ich werde mir das die kommenden Wochen, bis ich wieder hier stehe, noch sehr oft hoffentlich zu Herzen nehmen, um mich selbst zu verändern. Denn auch ich leuchte nicht immer vor Begeisterung des Evangeliums. Schande über mich. Aber ich hoffe, dass ich und dass wir uns das zu Herzen nehmen, diese Freimut zu suchen, indem wir die Begeisterung an dieser Botschaft suchen und darin wirklich Veränderung in uns und dann auch hoffentlich durch uns in anderen und letztlich natürlich durch den Geist des Herrn geschehen darf.